Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 3. Und ich möchte mit euch gemeinsam noch einmal die Worte Jesu, die niedergeschrieben sind in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, lesen. Und das letzte Mal, letzten Sonntag, sind wir nicht weit gekommen. Wir haben uns nur den 7. Vers angeschaut. Wir werden heute ein bisschen weiterkommen. Wir werden den 8. Vers anschauen und ich werde auch noch ein bisschen was zum 9. Vers sagen. Es ist einfach zu viel, was hier mitgeteilt wird. Zu viel in dem Sinne, es ist nicht nur interessant, es ist faszinierend. Es ist wichtig für uns zu wissen, als Menschen, die zu Jesus gehören, was ist es, was Jesus dieser Gemeinde sagt, die er nicht einmal ermahnt. Das ist die einzige Gemeinde aus 7, die kein ermahnendes Wort hat und nur empfohlen wird, nur etwas Ermutigendes aus dem Munde Jesu hört. Und wir müssen uns fragen, was ist es, was diese Gemeinde ausmacht? Was ist es, was diese Gemeinde so attraktiv macht? Lass mich ruhig das Wort gebrauchen für Jesus Christus. Schließlich wollen wir auch Christus gefallen. Wir lieben ihn. Ich lese ab Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde geben aus des Satans Schule, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, dem will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Und dann die Herausforderung, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir verneigen uns zum kurzen Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, das, was wir gelesen haben, ist nicht die Vorstellung, sind nicht die Worte eines Menschen, sondern es sind die Worte, die aus deinem Mund kommen. Sie kommen aus der Ewigkeit. Schenk, dass wir es wertschätzen, was gesagt wird, dass es dein Wort ist, indem wir uns auf das, was du sagst, konzentrieren und zuhören. Segne du uns aus dem Reichtum deines Wortes. Amen. Amen. Sehr, sehr interessant. Wir haben ja letzten Sonntag angefangen, über Philadelphia nachzudenken, der Stadt als solches. Und gerade letzte Woche, ihr habt wahrscheinlich auch mitgekriegt, ist in der Stadt Philadelphia in den Vereinigten Staaten eine Ölraffinerie explodiert. Habt ihr das mitbekommen? Ich denke, sie haben es schon gelöscht, aber ich dachte mir, Jahre hört man nichts davon, da fange ich an, über Philadelphia zu predigen. Und schon ist Philadelphia in den Nachrichten. Es ist nicht dieselbe Stadt, aber wir wissen, den Namen haben sie hier aus dem Sendschreiben genommen, Philadelphus, die Stadt der brüderlichen Liebe. So, ich lese uns noch einmal den 8. Vers und das ist der Vers, auf den wir uns heute konzentrieren wollen, und um herauszufinden, was ist es eigentlich, was Jesus hier tatsächlich der Gemeinde sagt. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag, denn du hast eine kleine Kraft. Wir denken, das ist ein Widerspruch. Ja? Jesus sagt von der Gemeinde in Philadelphia, du hast eine kleine Kraft, aber da ist eine offene Tür und Jesus will die Gemeinde gebrauchen. Sehr interessant. Das ist ein geistliches Prinzip, das wir uns heute vergegenwärtigen wollen. Und du hast meinen Namen, mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. So das Erste, was Jesus sagt, ist, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Das gebrauchte Wort an dieser Stelle spricht von einem Sehen, von einem Erblicken, von einem Wahrnehmen. So, wenn Jesus als Gott inmitten seiner Gemeinde ist, ja, das ist das, was die Heilige Schrift uns sagt. Jesus ist gegenwärtig, wir singen das in unseren Liedern. Gott ist gegenwärtig, lasset, vielleicht sollte ich nicht singen, aber das ist eine Wahrheit, ja, Gott ist gegenwärtig. So, wenn Gott gegenwärtig ist, dann weiß er ganz genau, was in deiner Gemeinde abläuft. Nicht nur das, nicht nur das. Er kennt die Motivation, wenn er Gott ist. Wenn ich jemanden in der Gemeinde sehe, der dient, ja, ich freue mich drüber. Es ist richtig, so zu leben als Christ, dienend. Aber ich kann sehr wenig zu der Motivation der Person etwas sagen. Ja? So, ich weiß nicht, warum zum Beispiel Eleanor, die uns heute am Klavier gedient hat, ich weiß nicht, warum sie uns dient. Ich kenne ihre Motivation nicht. Ich weiß nicht, warum Agnes Stürle uns seit Jahrzehnten dient. Ich kann nichts zu ihrer Motivation sagen. Ich freue mich darüber. Ich genieße das, ich liebe Musik, aber ich kann nichts zu der Motivation ihres Dienstes sagen. Ich kann nicht in ihr Herz schauen. Jesus was beide, kennt beides. Er weiß um den Dienst, den wir tun, er weiß um die Motivation, warum wir das tun, was wir tun in der Gemeinde. Und deshalb wird auch sein Urteil im Preisgericht, ja, für die Gläubigen 100% sein. Wir müssen nicht sagen, Herr Jesus, hast du nicht gesehen, dass ich Geige gespielt habe am Sonntagmorgen, jetzt für 10 oder 20 Jahre? Hast du nicht gesehen, dass ich gepredigt habe? Oder was immer. Wir müssen gar nichts sagen. Wir werden nichts sagen. Jesus weiß. In dem Märchen von den Gebrüder Grimm, kennt ihr das? Gebrüder Grimm-Märchen? Kennt ihr das? Okkultes Zeug, ja. In dem Märchen Rumpelstilzchen heißt es folgendermaßen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Kennt ihr das? Manchmal denke ich, Leute kommen in die Gemeinde am Sonntagmorgen und die denken sich auch, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass die anderen mir ins Herz nicht schauen können. Dass die anderen nicht wissen, ja, wie mein Alltag gewesen ist, von Montag bis Samstag. Das ist ein Selbstbetrug. Jesus als Gott weiß. Er kennt uns. Er kennt uns durch und durch. Wir können vor ihm nichts verbergen. Wir erinnern uns an diese Begebenheit, wo Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten begegnet. Er tut ein Wunder. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, als sie das Wunder sehen, oh, denken, wie kann er das tun? Ja, und ein andermal vergibt Jesus dem Menschen seine Sünden. Und die denken sich, das ist Gotteslästerung. Wie kann jemand, sie haben sich das gedacht. Sie haben das nicht mehr gesagt. Ich lese aus Lukas 5, 21. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich darüber Gedanken zu machen. So, sie haben gar nicht gesprochen, aber sie fingen sich Gedanken darüber an zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerung ausspricht, dass er Sünden vergeben kann? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Jesus weiß ganz genau, was der Gedanken ist und er antwortet ihnen. Ja? So, wir müssen uns das überlegen, wenn Jesus als der Sohn Gottes in seiner Niedrigkeit, in seiner Entkleidung als Gott, das tun konnte, damals. Was kann er heute tun? Ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Und ihr Lieben, das ist eine gewaltige Herausforderung an jeden Christen, an jede Gemeinde, nicht nur Gemeinde zu spielen, sondern tatsächlich das zu sein, was er vorgibt zu sein, ein Christ. Jesus können wir nichts vorspielen. anderen kann ich was vorspielen, Jesus nicht. Und wir wissen, wie wichtig die Motivation ist. Ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. So, nachdem Jesus also der Gemeinde in Philadelphia versichert, dass er genau weiß, was in der Gemeinde vor sich geht, macht er so etwas wie eine Bestandsaufnahme. Und zunächst einmal sagt Jesus, dass er selbst für diese Gemeinde in Philadelphia die Tür geöffnet hat. Wir denken darüber nach, naja, was kann das bedeuten, offene Tür? Wir brauchen nicht zu rätseln. Wir schauen in die Heilige Schrift und es wird genau gesagt im Alten Testament, im Neuen Testament, was eine offene Tür bedeutet. Im Alten Testament, ich lese uns aus Jesaja 45, Vers 1, hier spricht Gott selbst durch den Propheten Jesaja über einen heidnischen König, der noch gar nicht geboren war, Cyrus oder Kyros. Und er sagt Folgendes in Jesaja 45, Vers 1, so spricht der Herr zu Cyrus oder Kyros, seinem Gesalbten. Das ist faszinierend. Das ist ein heidnischer König. Und er sagt, er ist ein Gesalbter Gottes, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, das heißt zu demütigen, andere zu demütigen, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. So, wovon ist hier die Rede? Die Rede ist von der Bevollmächtigung des Kyros oder des Cyrus als Herrscher. So seinerzeit wird das genauso sein, dass Cyrus oder Kyros seine Feinde demütigen wird und die Völker niederwerfen wird und sie werden ihm nicht widerstehen können. Warum? Weil Gott ihn bevollmächtigt. Er öffnet ihm die Tür. Wir schauen in das Neue Testament und sehen, dass die offene Tür im Zusammenhang mit dem Dienst am Evangelium steht. 1. Korinther, 2. Korinther wird immer wieder von solch einer offenen Tür gesprochen. Der Apostel Paulus schreibt davon. Ich lese uns aus 1. Korinther 16, Vers 9. Apostel Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth Folgendes. Denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher. Ja? So, und dieser Hinweis der Heiligen Schrift, gerade in Bezug zu dem, was eine offene Tür ist, soll uns auf eine geistliche Realität aufmerksam machen. Jesus selbst in seiner Autorität als Gott öffnet die Türen für den Dienst, den niemand schließen kann. Aber er schließt auch manchmal. Wir überlegen das und denken, naja, jeder Mensch muss ja das Evangelium hören und das ist auch richtig. Aber nicht jeder ist gleich empfänglich für das Evangelium, das wissen wir auch. Und das ist etwas, worauf wir eben hingewiesen werden in dem Worte Gottes. Und das ist tatsächlich die Realität, die wir entdecken, studierend die Missionsbewegung der Gemeinde. Missionare kommen zu einem Volk, irgendwo im Busch, sie fangen an, das Evangelium zu predigen und die Leute sagen, wo seid ihr denn so lange geblieben? Wir haben auf euch gewartet, wir haben gewusst, dass ihr kommt. Offene Türen, gewaltig. In anderen Ländern werden Missionare, wenn sie anfangen, von Jesus zu sprechen, sie werden getötet. So, wenn das die Realität ist, dass Jesus als Gott Türen des Dienstes öffnet, dass Jesus als Gott selbst das geistliche Verständnis eines Menschen öffnet und schließt. So, was müssen wir tun als Gemeinde? Ja, was ist wichtig? Und ich denke, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir die Bibel lesen, dann kennen wir auch die Antwort. Schaut einmal, die Gemeinde in Philadelphia, wenn wir uns diese Dinge anschauen, die hier von Jesus über diese Gemeinde gesagt werden, die hatte ja nichts vorzuweisen. Die hatte wahrscheinlich kein großes Gebäude gehabt. Sie hatte keinen großen Parkplatz gehabt. Sie hatte keine großen, gewaltigen Programme gehabt. Auch keine besucherfreundlichen Programme. Jesus selbst sagt, du hast eine kleine Kraft. Sie war nichts Besonderes, würden wir sagen. Jesus selbst sagt, du hast eine kleine Kraft. Aber schaut einmal in den Text. Das macht Jesus überhaupt nichts aus. Was kümmert sich Jesus um ein Gebäude? Was interessiert ihn the Crystal Cathedral, wo immer das Ding auch steht? Was interessiert Jesus, was für Programme eine Gemeinde hat? Was denken wir? Was für Jesus wichtig ist, und das muss auch uns wichtig sein, weil es für Jesus wichtig ist als unseren Herrn. Das ist die lebendige Beziehung zu ihm selbst. Das ist die liebende Beziehung zu dem Herrn. Das ist das Ausschlaggebende. So, woher wissen wir das? Einer kann sagen, Pastor, das hast du dir erfunden, das steht nicht im Wort. Schaut einmal, was das Wort sagt. Die lebende Beziehung zu dem Herrn Jesus war praktisch darin zu ersehen in dieser Gemeinde, dass sie sein Wort bewahrt haben. Steht doch. Sie haben es verstanden, dass wenn Jesus tatsächlich Gott ist, dann ist sein Wort nicht nur ein guter Ratschlag. Oh, ihr könnt mal, wenn ihr Lust habt, am Sonntagmorgen, dann könnt ihr das so leben, oder aber sonst, naja, was immer. Wenn Jesus Gott ist, dann ist sein Wort für uns Befehl, wenn wir zu Jesus gehören. So, die haben das verstanden. Sein Wort, sein Wille ist mir ein Befehl und nicht ein guter Ratschlag. Und wisst ihr, das kann nur ein wirklich wiedergeborener Mensch verstehen. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu ärgern über solche Menschen, die sagen, sie sind Christen, aber leben, wie sie wollen. Wir wissen nicht, ob sie wiedergeboren sind. Und die Wahrheit ist klar und selbstverständlich. Wenn wir das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus Christus, lieben, werden wir auch automatisch das schriftgewordene Wort Gottes, und das ist die Bibel, lieben. So, wenn ein Christ nun sein Verständnis, seine Gedanken, seine Vorstellung dem Worte Gottes vorzieht, ich habe das schon so oft gehört von einem sehr guten Freund, mit dem ich hier und da mich treffe und spreche, er sagt, du kannst doch nicht das ernst nehmen, was die Bibel sagt. Das ist doch ein altes Schriftstück. Menschen haben das geschrieben. Ich bin nicht böse, dass er das sagt, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob der wiedergeboren ist, ob der dieses Verständnis hat, das der Heilige Geist einem gibt, wie dem Apostel Paulus, der sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Vor seiner Verteidigung oder in seiner Verteidigung. So, wenn ein Christ sein Verständnis, seine Gedanken, seine Vorstellung dem Worte Gottes vorzieht, das ist ein Hinweis, dass er nicht weiß, wer wirklich Jesus Christus ist und was die Bibel wirklich ist. Wenn eine Gemeinde etwas anderes vorzieht und andere Prioritäten setzt als das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus Christus, und schriftgewordene Wort Gottes, und das ist die Bibel, wird sie ihr Zeugnis vor der Welt verlieren. Ich garantiere euch das. Sie wird das Zeugnis in der Welt verlieren. Sie wird keine Vollmacht haben. Oh, die Kirchen werden voll sein. Die Parkplätze werden voll sein. Spielt das eine Rolle für Jesus? Was denkt ihr nach diesen Worten nach? Spielt keine Rolle. Interessiert ihn nicht, ob die Parkplätze voll sind. Ihn interessiert, was geht in unserem Herzen ab? Lieben wir ihn? Lieben wir sein Wort? Leben wir für ihn? Jesus sagt, du hast mein Wort bewahrt zu der Gemeinde in Philadelphia. Und ihr Lieben, um das Wort Jesu bewahren zu können, da müssen wir es kennen. Ist doch selbstverständlich. Und bewahren spricht eben davon, dass man es richtig verwaltet, ja, und auslebt in einer Welt, die eigentlich gottesfeindlich ist. Es ist immer schon so gewesen, dass Gott sein Wort im Herzen der Gemeinde gepflanzt hat oder pflanzte. Und das bedeutet, wir müssen es verkündigen. Ja, in welcher Sprache auch immer. Plattdeutsch, Deutsch, Russisch, Englisch, spielt keine Rolle. Wir müssen das Wort Gottes verkündigen. Wir müssen es lehren, wir müssen es studieren, wir müssen es kennen. Und eine Sache ist klar, wenn Gebetsstunden, Bibelstunden aus dem Programmangebot der Gemeinde verschwinden, ihr Lieben, das ist ein sicheres Zeichen, dass die Gemeinde das Wort Gottes nicht bewahrt. Nicht bewahrt. Es ist ein sicheres Zeichen, dass die Liebe zu dem Herrn Jesus Christus in der Gemeinde erkaltet. Wie können wir sagen, tatsächlich, ich liebe Jesus Christus, ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm, wenn das Ganze unserer Beziehung sich auf Sonntagmorgen konzentriert? Ja? Wenn ich das mit meiner Frau machen würde, ich würde ihr sagen, ich liebe dich, ich habe eine gute Beziehung zu dir, aber ich würde nur am Sonntagmorgen mit ihr 2 Stunden zusammen sein und die andere Zeit mit meinen Freunden verbringen, mit meinen Hobbys. Was für eine Beziehung ist das? Und wir wissen auch, das Wort Gottes ist nicht nur für die Gemeindeleiter, für den Pastor. Jeder Einzelne aus der Gemeinde muss das Wort Gottes kennen. Es gibt kein bedeutenderes Buch in der ganzen Welt als die Bibel. In keiner Universität wird solch eine Weisheit vermittelt über das Leben in der Zeitlichkeit, über das Leben in der Ewigkeit, wie dieses Buch, die Bibel. Und wenn Gott Gott ist und wenn das Wort Gottes tatsächlich das Wort Gottes ist, dann weiß er viel mehr zu sagen über die Ewigkeit, über die Zeitlichkeit, über was das Leben ausmacht, was wirklich einen Menschen glücklich macht. Und es ist doch das Wort Gottes, das uns lehrt. Und das ist das Nächste, was Jesus von dieser Gemeinde sagt, in Philadelphia sagt, ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Das Wort Gottes sagt uns genau, was es bedeutet, den Namen Jesu nicht zu verleugnen. Ja? Wenn wir das hören, oh, die haben den Namen Jesu nicht verleugnet, wir denken sofort ans Märtyrium. Und das ist auch richtig, aber Märtyrium ist nicht die einzige Art und Weise, wie man den Namen Jesu nicht verleugnet, der Schrift nach. Das Erste, was die Schrift sagt im Zusammenhang mit dem Verleugnen des Namens Jesu, ist Folgendes. Die Bibel versichert uns, dass ein Mensch, der das nicht glaubt, der das nicht anerkennt, was Jesus über sich selbst sagt, solch ein Mensch ist es, der den Namen des Herrn Jesu verleugnet. Woher weiß ich das? 1. Johannes 2, 22, 23, es steht geschrieben, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus, Messias, Heiland ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Da haben wir es. Wer den Sohn bekennt, der bekennt auch den Vater. So, sobald ein Mensch Jesus Christus weniger achtet als Gott, verleugnet er den Namen Jesu. Und das ist nicht gut, der Schrift nach. Der Schrift nach ist das ein Charakterzug des Antichristen. Und das kann nie gut sein. Zweitens sagt die Schrift, dass wenn wir Jesus vor anderen Menschen nicht bekennen, wir seinen Namen verleugnen. Matthäus 10, 32, 33 steht geschrieben, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich auch mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und ich habe für mich selbst diese Regel gemacht, dass wann immer ich in einem Gespräch bin, ob mit Menschen, die im Glauben stehen oder nicht, und wir über Gott sprechen, dass ich immer wieder, ja, ich spreche, ich sage Gott, aber ich füge immer den Namen, nicht immer, aber immer öfters, den Namen Jesu hinzu, damit das klar ist, dass, wovon ich rede. Ich gehe immer davon aus, wenn ich Gott sage, dass der andere es weiß, dass ich Jesus meine. Davon kann ich nicht ausgehen. Bei einem Gespräch über einen Pastor von Kelowna hier, mit jemandem anderen, ich habe also mit einer Person gesprochen und wir haben über diesen Pastor gesprochen und der Mann sagte zu mir, oh, er ist ein ganz guter Pastor, er ist kein schlechter Pastor, aber das eine gefällt mir nicht. Ja, was ist es denn? Er sagt, er redet mir zu viel über Jesus. Ich dachte mir, Mensch, wäre ich froh, wenn jemand das über mich sagen würde. Ich rede gerne über Fußball, ja, im Besonderen, wenn es um Liverpool geht, darüber, was der deutsche Trainer Jürgen Klopp mit der Mannschaft alles gemacht hat. Andere reden gerne über ihr Haus, ja, über das Bauen, was ihre Pläne sind. Andere reden von Pferden, sie reden vom Angeln, sie reden von allen möglichen Hobbys. Warum können wir nicht über Jesus reden, den wir doch lieb haben? Wir müssen den Namen des Herrn Jesus vor den anderen Menschen bekennen. Das Beste, was wir machen können, wenn wir wirklich wiedergeborene Menschen sind. Es gibt ein schönes Lied von meinem Jesus, will ich singen. Wenn ich singen könnte, würde ich das tun, ihr Lieben. Drittens sagt das Wort Gottes, dass ein Christ, der in Heuchelei lebt, ein solcher ist, der den Namen Jesu verleugnet. Titus 1, Vers 16. Das Wort Gottes sagt uns, sie geben vor, Gott zu kennen. Es gibt sehr viele, die das tun. Sie geben vor, Gott zu kennen. Aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Auch das zeigt uns, dass das praktische Leben eines Christen sehr wichtig ist. Ja? Oh, man kann so viel von sich behaupten. Man kann so viel über sich selbst sagen. Oh ja, ich bin Christ, ich gehe zur Kirche. Zeigt unser Leben das praktisch durch das, was wir tun, dass wir zu Jesus Christus gehören. Ja? Und hier muss jeder sich selbst hinterfragen. Ich muss mich persönlich hinterfragen. Ja, schließlich werden wir Verantwortung geben müssen für unser Leben vor Jesus, nicht für das Leben des Nächsten. Und dann sehen wir in unserem Text auch diese wichtige Verbindung. Die Gemeinde in Philadelphia, stehend in dieser lebendigen, in der liebenden Beziehung zu Jesus, bekennend seinen Namen. Und zu der Zeit bedeutete es, dass wenn man den Namen Jesu bekannt hat, man hat automatisch Druck gekriegt. Ja? Von den Heiden, auch von den Juden. Sobald man sich zu Jesus bekannt hat, boom, ja, war man in der Verfolgung. Das hing zusammen. Aber wir sehen, Jesus sagt, trotz der kleinen Kraft, sagt Jesus, dass er die Tür des Dienstes in dieser Stadt aufgetan hat für diese Gemeinde. Und das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Wo sehen wir solche geöffnete Türen heute? Wo sehen wir das? Nun, wenn ich den Missionar Waldemar Klaassen zuhöre, der jeden Winter hier kommt und seinen Bericht gibt über das, was unter den Zigeunern in der Ukraine vor sich geht, dann sehe ich eine geöffnete Tür. Ja? Zigeuner in der Ukraine kommen zum Glauben, bauen Gemeinden in Dörfern, in die sich kein Polizist reingetraut hat früher. Und sie bauen nicht nur Gemeinden, mittlerweile lassen sie sich als Missionare aussenden, um andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Früher, und ich kann mich erinnern, in Russland, das war so gewesen, wenn die Zigeuner kamen, wir haben alles abgeschlossen. Ja? Türen zugemacht, alles zugemacht, die klauen wie die Raben. Und heute kommen die Zigeuner in Dörfer und Städte, anstatt zu klauen, anstatt zu stehlen, geben sie von dem weiter, was sie selbst frei erhalten haben. Und das ist das Heil Gottes. Das ist ein Wunder. Offene Tür. Sehr interessant, bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, vor zwei Wochen war das gewesen, da habe ich einen Bericht gehört von einem englischen Prediger. Und er sprach eben von den offenen Türen und wo wir diese offenen Türen sehen. Und er sagte, dass in England die offene Tür im Moment die Gefängnisse sind, interessanterweise. Also in die Gefängnisse kann man gehen, evangelisieren, Menschen kommen zu glauben. Und das Zweite, was er sagte, waren die Zigeuner Englands. Und da wurde ich hellhörig. Zigeuner, Ukraine, England, ja. Die Zigeuner in England bekehren sich. Er sagte, dass mittlerweile, dieser Prediger sagte, dass mittlerweile es keine Zigeunerfamilie in England gibt, in der nicht mindestens ein Familienmitglied Christ ist. Stellt euch mal vor. Und ich wollte das natürlich überprüfen, ich wollte mal nachsehen, ob das stimmt. Ja. Und dann bin ich auf folgende Artikel gestoßen. 2012 berichtete die britische Zeitschrift Economist, monatliche Auflage ist über 1 Million, in ihrer Juni-Ausgabe darüber, wie die Zigeuner in England eine Erweckung erleben. Und der Artikel hieß, die stille Erweckung, sprechend von dem, was der Heilige Geist unter den Zigeunern tut, eben in England. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie kann sie still sein, wenn ihr davon gehört habt? Wie auch immer, 2014 erschien in der amerikanischen Zeitschrift Newsweek folgender Artikel, und hört mal genau hin, wie der überschrieben worden ist. Er ist nicht zu fassen. Stand geschrieben, oder die Überschrift lautete folgendermaßen: Wie die Zigeuner zu der neuen moralischen Armee Europas wurden. Ich musste es nochmal lesen, um zu vergegenwärtigen, dass ich es richtig gelesen habe. Wie die Zigeuner zu der neuen moralischen Armee Europas wurden. Ja, und hier ging es eben auch um die Erweckung und an den Zigeunern. Und stellt euch mal vor, eine moralische Armee. Die Zigeuner, eine moralische Armee? Ihr Lieben, wenn das nicht ein Wunder Gottes ist, dann weiß ich auch nicht mehr. 2016 erschien ein Artikel bei BBC, British Broadcasting Corporation, mit der Überschrift, wie die Zigeuner von der Wahrsagerei zum leidenschaftlichen Christentum wechselten. Ihr Lieben, so etwas lesen wir nicht in unseren Nachrichten hier in Kanada. Aber das ist es, was Jesus als Gott tut. Er öffnet Türen zum Dienst, die niemand schließen kann. Glaubt ihr, dass wir noch in der Gnadenzeit leben? Glauben wir, dass Jesus Christus heute noch Türen zum geistlichen Leben, zum Dienst unter verschiedenen Völkern aufschließt, sodass niemand sich zuschließen kann? Offene Türen, ihr Lieben, wenn Jesus Menschen, Personen empfänglich macht für das Evangelium, das ist eine Pracht. Und diese Menschen müssen wir nicht sagen, wie er zu leben hat. Er will es. Er will selbst, getrieben vom Heiligen Geist, eben diese Schritte des Gehorsams tun. Und das Erste, was solch ein Mensch machen will, ist sich taufen lassen. Es ist für diesen Menschen, der tatsächlich schon durch den Heiligen Geist wiedergeboren worden ist, es ist eine brennende Angelegenheit, für seinen Herrn Jesus Christus im Gehorsam zu leben. Keine Frage. Die Frage für uns heute ist, wollen wir im Gehorsam Jesus Christus gegenüber leben? Und ihr Lieben, das ist der beste Beweis für unsere Zugehörigkeit zu Jesus. So, wir sollten auch, wir müssen auch für offene Türen beten. Ja? Wir müssen für uns selbst beten, dass wir wieder Feuer und Flamme für Jesus Christus werden, sodass unser Glaubensleben ansteckend wird. Und Menschen, die uns beobachten, sagen, der hat etwas, was ich nicht habe. Aber das können wir nicht aus uns selbst machen. Ja, ich möchte uns hier nicht unter den Druck setzen und sagen, oh, ihr müsst das und das, ihr müsst öfters zur Gemeinde kommen. Es ist etwas, was ihr ganz persönlich entscheiden müsst in eurem Leben. Ja, will ich tatsächlich alles meines Lebens Jesus Christus meinen oder nur so ein kleines Stückchen meines Lebens? So, wir machen weiter, Verse 9 bis 11. Hier lesen wir, dann den Trost Jesu an diese Gemeinde. Wir lesen ermutigende Worte an diese Gemeinde. Wir lesen kein Wort, dass Jesus dieser Gemeinde einen Vorwurf macht. Wir lesen nichts darüber, dass er sie zu Buße ruft. Sehr interessant. Aber dafür finden wir eine faszinierende Verheißung. Zwei Verheißungen. Eine werden wir heute ganz kurz ansprechen, die andere lasse ich für einen anderen Sonntag, da ist zu viel, was wir dazu sagen können. Als Erstes lesen wir, dass die Feinde der Gemeinde dort in Philadelphia, ist tatsächlich eine Gemeinde gewesen mit wirklichen Menschen, wirklichen Gläubigen, die gelebt haben. Und Jesus sagt, dass die Synagoge Satans, ja, er gebraucht diesen Begriff, kommen wird und zu den Füßen der Gemeinde niederfällt und anerkennen wird, dass Jesus diese Gemeinde liebt. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, das zu verstehen, Auslegungsmöglichkeiten. Vielleicht gibt es mittlerweile mehr, ich weiß auch nicht, aber schaut einmal, wenn Jesus selbst seinerzeit sprechend zu den Pharisäern sagt, ihr seid Kinder des Teufels, ja, Jesus redet nicht durch die Blume, er sagt genau, was Sache ist. Er sagt zu diesen Heuchlern, die vorgeben, Gott zu kennen, er sagt, wenn die Gott gekannt hätten, hätten sie Jesus angenommen. Er sagt zu diesen Menschen, ihr seid Kinder des Teufels. So, wenn Jesus das sagt, dann können wir uns vorstellen, dass in manchen Synagogen, dass manche Synagogen tatsächlich Wohnstätten des Teufels waren. In der Weise, dass sie die Gemeinde des Herrn Jesus, solche Menschen, die zu Jesus gehört haben, tatsächlich auch verfolgt haben. Und ich denke, das ist der Zusammenhang. Es reicht für uns heute zu wissen, dass die Feinde des Evangeliums, dass die Feinde Jesu Christi ihre Knie eines Tages nicht nur vor Jesus beugen werden, sondern auch vor denen, die sie getötet haben und verfolgt haben, von Christen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Kaiser Nero sich beugen wird vor Jesus, mit Sicherheit, ihr Lieben, mit Sicherheit, aber auch vor Paulus und Petrus und Tausenden von Christen, die er getötet hat. Er wird sich beugen, das ist, was Jesus sagt. Kain wird sich beugen vor Abel, vor dem gerechten Abel. Herodes wird sich beugen vor Johannes dem Täufer. Stalin wird sich beugen vor unzähligen Christen, die er hingerichtet hat. Und eines Tages wird das die Wirklichkeit. Das ist, was das Wort sagt. Und an dieser Stelle, wir verstehen, geht es nicht um das Preisgericht, es geht um ein anderes Gericht. Und von diesem Gericht spricht das Wort Gottes auch, sprechend von dem Gericht am großen weißen Thron. Nun, die nächste Verheißung ist die Zusicherung, dass die Gemeinde bewahrt wird vor der Stunde der Versuchung. Ihr Lieben, und diese Stunde der Versuchung kommt über den ganzen Weltkreis. Wir haben die Zeit nicht, über diese Aussage heute nachzudenken. Dafür werden wir eine ganze Predigt haben werden. Ist das richtig? Haben, werden, was immer. Aber mit Sicherheit ist hier, oder spricht Jesus hier, selbst von einem der 8 Mysterien, die wir im Neuen Testament finden. Es ist das Mysterium der Entrückung. Ihr Lieben, das ist eine sehr kontroverse Lehre heute, auch unter den Baptisten. Nicht sehr viele glauben heute, dass es so etwas wie die Entrückung gibt. Wir werden sehen, dass Jesus selbst davon spricht. Ich möchte unsere Betrachtung heute Morgen mit einer Illustration schließen. Um das Jahr 800 nach Christus herrschte Karl der Große über das Heilige Römische Reich der deutschen Nation. Und ihr Lieben, das, was ich über diesen Karl den Großen gelesen habe, hat mich sehr fasziniert. Er ist ein cleverer Mann gewesen, ein geschickter Politiker, geschickter Herrscher. Und er legte so etwas wie das Fundament für das moderne Frankreich und auch Deutschland. Karl der Große gilt heute noch als einer der bedeutendsten Herrscher des Abendlandes. Und er hat nur 13 Jahre insgesamt regiert, nicht länger. Und er hat so viel bewirkt. Ja? Und interessanterweise, und ihr könnt das nachgucken, wenn ihr es wollt, es gibt keinen Gedenkstein für ihn. Obwohl man weiß, dass er 1814 in der Stadt Aachen begraben wurde. Übrigens die Lieblingsstadt Napoleons. Wie auch immer. Es wird erzählt, dass dieser Karl der Große eines Tages sich überlegt hat, eine Kirchenglocke zu bauen für eine bestimmte Kirche. Und er hat das in Auftrag gegeben und ein sehr begabter Fachmann aus der Schweiz wurde hergeholt, ein Mönch mit dem Namen Tancho, und er kam aus St. Gallen. Und dieser Fachmann Tancho sollte also diese Glocke bauen, und er sagte dem Karl der Großen, was alles braucht, an Kupfer und Silber, was weiß ich, was man da alles haben muss. Und es sollte die schönste Glocke werden der damaligen Welt. Und nach einer Weile, er war schon an der Glocke dran gewesen, dieser Tancho, hat er sich überlegt, das ist so viel Silber, was ich hier habe, warum soll ich das alles in die Glocke reintun? Ich behalte ein bisschen für mich. Ja? Und so hat er anstatt 100 Pfund Silber in einer Glocke nur 65 Pfund Silber reingetan. Und alles andere hat er mit dem geläuterten Aluminium ersetzt. So, die Arbeit war getan, die schwere Glocke dann auf den Kirchturm hochgezogen. Und dann versuchte man, die Glocke zu läuten. Und die Glocke hat nicht geläutet. Und wir können uns vorstellen, wie der Schreck diesem Tancho in die Hosen gefahren ist und die Beine gefahren ist. Und dann ging er selbst an das Seil und sagt, lass mich mal, es ging um seinen Kopf. Fing an dem Ding zu ziehen und hat versucht und so schwer dran gezogen, bis der Klöppel, das ist dieser Bimmel da, der Klöppel, der hat sich losgerissen, der ist runtergefallen und hat diesen Tancho erschlagen. So, was ist die Moral von der Geschichte? Ja? Die Moral der Geschichte oder der Aussage ist diese. Ihr Lieben, wir können in unserem Leben als Christen, als Menschen, die zu Jesus gehören, wir können keine Abkürzung machen. Wir können nicht schummeln und denken, ach, es ist schon gut. Haben wir unser Leben Jesus im Buße übereignet? Das ist das Erste. Haben wir Wiedergeburt erlebt, dass der Heilige Geist tatsächlich kam, uns neu gemacht hat? Dass wir diese Freude in uns erlebt haben, wissend, ich bin ein Kind Gottes. Sind wir wiedergeboren durch den Heiligen Geist? Das ist die Voraussetzung. Ich gebrauche immer wieder das Bild mit dem Johannes 3. Thomas. Nikodemus. Ein hervorragender Mann. Er kommt zu Jesus und fragt ihn, was soll ich tun? Was sagt ihm Jesus? Oh, geh mal zu der anderen Synagoge, lies ein bisschen mehr Schrift. Jesus sagt, nee, du musst von neuem geboren werden. Das ist die Voraussetzung. Auch für uns ist das die Voraussetzung. Wir können nicht sagen, mein Großvater war Evangelist gewesen in der Ukraine, in Russland, was weiß ich. Das wird schon gut sein für mich. Nein, du musst von neuem geboren werden. Aber das ist erst der Anfang. Und dann müssen die Schritte des Gehorsams folgen. Und wir haben gesagt, der nächste Schritt des Gehorsams ist Taufe. Wie können wir erwarten, im Glauben zu wachsen, wenn wir diesen Schritt der Taufe nicht gemacht haben? So, die Frage an uns heute Morgen ist, wie viel Geld hast du gegeben? Ja, wie viel Zeit hast du eingesetzt für die Gemeinde? Nicht, dass es schlecht ist, ich freue mich, wenn das geschieht. Aber das ist nicht die Voraussetzung, dass Jesus uns annimmt, dass wir das Heil haben. Die Wiedergeburt, Gehorsam, alles andere folgt hinterher. Es ist schon richtig, dass der Glaube allein oder das Heil allein aus dem Glauben kommt, sage ich mal so. Das Heil kommt allein aus dem Glauben. Das ist, was wir glauben. Allein aus Glauben. Aber der echte Glaube, der bleibt doch nicht allein. Er wird gute Werke produzieren durch das Leben des Gehorsams. Zu wessen Ehre? Zu unserer Ehre, schaut mal, welch gewaltiger Evangelist ich bin. Nein, zur Ehre des Herrn Jesus. Darum geht es. Und Jesus selbst sagt in Offenbarung 22, Vers 12. Und ihr Lieben, hört einmal hin, was Jesus sagt. Jesus sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Die Welt wartet doch nicht auf den Herrn Jesus. Die wartet nicht auf den, wir warten. So, das ist ein Wort für uns. Sind wir solche Menschen, die durch ihre Werke, durch ihr Leben beweisen, dass wir zu diesem wunderbaren Herrn und Heiland gehören? Jesus sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das sind seine Worte, das sind nicht meine. So, die Frage ist, wie leben wir? Zu wem gehören wir? Leben wir im Gehorsam unserem Herrn Jesus Christus gegenüber? Leben wir zu seiner Ehre oder leben wir immer noch für uns selbst? Weil wir denken, oh, ich will das haben und dies und jenes und das, das sind meine Prioritäten. Unsere Priorität als gläubiger Mensch muss immer Jesus Christus sein, ihr Lieben. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Amen. Die Zeit ist vorangerückt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte den Segen Gottes über uns sprechen. Wir stehen auf. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, dein Wort ist klar. Dein Wort ist so klar, dass wir uns niemals entschuldigen können, wir haben es nicht gewusst. Das Einzige, was wir sagen können, ich habe nicht die Zeit gehabt, dein Wort zu lesen. Vergib uns, reinige du uns und schenk uns, dass wir verstehen, dass du als der Herr des Lebens immer noch der Herr des Lebens bist und dass du am Kommen bist und das ist nicht mehr weit. Und dann müssen wir Verantwortung geben vor dir. Schenk, dass wir unser Leben ordnen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du lebst und dass wir mit dir leben dürfen. Wir danken dir, dass du den Sieg davon trägst über den Satan, über den Tod. Und wir als deine Menschen sind einem Sieger zugestellt. Wir haben es so gut, weil du den Sieg errungen hast, nicht wir. Wir preisen dich, Heiland. Wir loben deinen heiligen Namen. Und gerade heute Morgen beten wir, dass du uns den Mut schenkst, auf das, was wir gehört haben, einzugehen. Es sind nicht die Worte des Menschen, es sind deine Worte für uns. Und sie sind mahnend. Wir preisen dich. Und jetzt wollen wir uns ganz bewusst auch unter deinen Segen stellen, weil wir ganz genau wissen, wer du bist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.